Guten Morgen miteinander. Sim dobro horanko. Und da ist finito. He? Aber ich habe ein ukrainisches Hemd angezogen. Okay. Also, ich rede nicht Hochdeutsch, das nützt unseren Gästen noch nichts. Der Deutschkurs hat noch nicht so viel Früchte getragen. Also bleiben wir bei Schweizerdeutsch. Die Person, mit der ich heute einsteigen in unser Thema, die ist vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von der Tante, von der Esther. Es ist ein Mann, der bekannt ist, der Peter Spüler. Er hat einen Familienbetrieb mit 18 Mitarbeitern zu einem Konzern geformt mit 13'000 Mitarbeitern. Sie haben vorher, er hat ja eingeheiratet und hat dann die Firma von seinem Schwiegervater, die eigentlich regional tätig war, zu einem Global Player gemacht. Riesenunternehmen. Und es ist ja beachtlich, wie so etwas kann entstehen, oder? Wie aus einem Familienbetrieb mit 18 Leuten, die so vor sich anbröseln und die haben selbstverständlich, sind zufrieden und glücklich gewesen und es war alles gut gewesen. Und man wird ein globales Unternehmen. Und ich glaube, man muss anfangen, gross denken. Oder in diesem Familienbetrieb hat man aber eben nicht so gross gedacht. Man ist zufrieden und gesehen mit dem, was war. Und der Peter Spüler hat anfangen, grösser zu denken. Und es ist mehr entstanden. Aber das Spezielle daran ist, dass auch beim Peter Spüler, man hat das beobachten in den letzten 20 Jahren so, es war so ein Wachstum gewesen und es hat eben klein angefangen. Es hat nicht einfach gross angefangen, sondern es hat klein angefangen. Und er hat eigentlich gross gedacht und hat klein angefangen. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, wo eben auch im geistlichen Leben ein Segen drauf liegt. Gross zu denken und klein anzufangen. Ich glaube, wenn man mehr, und wir sind ja in dieser Serie, dass wir mehr von Gott und mit Gott erleben wollen, dann ist das so ein Prinzip, gross zu denken von Gott und im Kleinen anfangen zu handeln. Und an einer Geschichte wird das sichtbar und die möchte ich mit euch teilen. Und ich habe jemanden gefunden, der euch die vorliest mit einem besseren Hochdeutsch als ich kann. Jonas, könntest du vorkommen? Ah, ja, genau. Also ich habe es ihm vorher gesagt, wenn er überrascht, einen überraschten Eindruck macht. Liesest du uns einmal die Geschichte vor aus
also
der
Also ob mein Hochdeutsch so viel besser ist, weiß ich nicht. Aber
ich weiß es.
Ja. Ich lese aus 2. Könige 3 vor. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König von Israel im 18. Regierungsjahr König Josaphats von Juda. Er regierte 12 Jahre in Samaria. Auch tat er, was der Herr verabscheute, wenn auch nicht in dem Maße wie sein Vater und seine Mutter. Immerhin entfernte er die Säule, die sein Vater zu Ehren des Gottes Baal hatte aufstellen lassen. Aber wie Jerobiam, der Sohn Nebats, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte, hielt auch Joram an der Verehrung fremder Götter fest. Mesha, der König von Moab, besaß große Schafherden und darum hatte er an den König von Israel immer Schafe als Tribut entrichtet. Insgesamt 100.000 Lämmer und 100.000 ungeborene Schafböcke, ungeschoren. Doch nach Ahabs Tod lehnte er sich gegen die Herrschaft der Israeliten auf und weigerte sich, weiter zu zahlen. Da brach König Joram von Samaria auf und zog alle wehrfähigen Israeliten ein. Zugleich sandte er Boten nach Juda zu König Josaphat und ließ ihm mitteilen, der König von Moab hat sich gegen uns aufgelehnt und weigert sich weiterhin Tribut zu zahlen. Willst du zusammen mit mir gegen ihn kämpfen? Josaphat antwortete, du kannst mit mir rechnen. Ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung. Dann wollte er wissen, welchen Weg sie nehmen. Wir ziehen durch die edomitische Wüste, meldete Joram zurück. So zog der König von Israel und der König von Juda mit ihren Truppen los. Und auch der König von Edom schloss sich ihnen an. Wie geplant schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. Doch weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach 7 Tagen kein Wasser mehr finden, weder für die Soldaten noch für die Tiere. Hätten wir nun diesen Feldzug nie unternommen, klagte der König von Israel. Bestimmt hat der Herr uns in eine Falle gelockt und will uns nun dem König von Moab ausliefern. Aber Josaphat fragte, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen könnten? Doch, antwortete ein Diener des Königs von Israel, Elisa, der Sohn Josaphats, ist hier. Er war seinerzeit Diener Elias. Dann ist er ein echter Prophet, sagte Josaphat. Und sogleich gingen er, der König von Israel und der König von Edom, zu Elisa. Doch Elisa war abweisend. Warum kommst du denn zu mir, König von Israel? Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Geh doch zu den Propheten, die dein Vater und deine Mutter angeheuert haben. Joram erwiderte, meine Propheten können nichts dafür. In diese Falle hat uns der Herr gelockt, um uns dem König von Moab auszuliefern. Da lenkte Elisa ein, nur weil auch der König von Josaphat von Juda hier ist, gebe ich dir eine Antwort. Wäre er nicht da, würde ich dich nicht einmal ansehen, geschweige denn irgendetwas für dich tun. Das schwöre ich bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene. Und nun hole einen Mann, der Harfe spielen kann. Während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird zwar kein Wind aufkommen und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Aber das ist noch nicht alles, fuhr Elisa fort. Der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Ihre schönen und gut befestigten Städte werdet ihr erobern, alle wertvollen Bäume fällen, alle Quellen im Land zuschütten und die besten Felder mit Steinen verwüsten. Am nächsten Morgen, etwa zur Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze Gegend. Inzwischen hatten die Moabiter erfahren, dass die 3 Könige mit ihren Truppen ausgerückt waren. Alle wehrfähigen Männer, vom Ältesten bis zum Jüngsten, wurden einberufen und an die Grenze geschickt. Früh am Morgen zogen sie los zum Kampf. Im Licht der aufgehenden Sonne schimmerte das Wasser im Tal blutrot. Das ist Blut, riefen die Moabiter. Die 3 Könige und ihre Soldaten haben sich gegenseitig umgebracht. Es gibt eine fette Beute. Doch als sie sich dem feindlichen Lager näherten, stürmten die Israeliten ihnen entgegen und schlugen sie in die Flucht. Dann verfolgten sie die Moabiter bis in ihr Land und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei.
Danke, Jonas, fürs Vorlesen von dieser doch ein bisschen längeren Geschichte. Und er hat eben die Ruhe, dass er die konnte bis zum Schluss getragen lesen. Ich werde ab der Mitte dann einmal ein bisschen nervig. Ja. Oder ich bin immer nervig, weiß ich. Also ein Nervenbüdel bin ich nicht. Also gut. Israel, das Volk Israel, hat nicht mehr die einstige Größe gehabt, was es unter dem Salomo und dem David hat. Aber es war immer noch gross genug, dass sie andere haben unterjochen konnten. Und beim Regierungswechsel, den es eben im Nordreich in Israel gegeben hat, hat eben der König von Moab Morgenluft geschmeckt und hat gedacht, jetzt ist der Moment da, sich von dem Tribut zu lösen, den er immer entrichten musste. Aber das hat sich natürlich der Joram nicht bieten können und hat sofort eine Strafaktion starten und hat der Josaphat aus dem Südreich können für seine Aktion gewinnen. Also oben wäre es Nordreich, Südreich, Moabiter, die Wüste Edom. Und die zwei, oder der Joram, hat natürlich eine gute Idee gehabt, taktisch eine gute Route gewählt. Sie hätte ja können von oben kommen, aber er ist unten durchgekommen, weil sie möglichst lange auf nicht-moabitischem Terrain vorwärts kommen. Also eine clevere Route, aber es ist leider durch ein Gebiet gegangen, wo bergig war, wo wüstig war. Aber zum Glück haben sie noch den König von Edom dazu nehmen, der auch noch mitgekommen ist, um ein bisschen Rabau zu machen. Und nachher sind sie hier gegangen und haben den Umweg gemacht. Aber leider sind die Wasserlöcher, die sie gedacht haben, die es noch heige, die haben leider kein Wasser gehabt. Und sie waren in einer schwierigen Situation, lebensbedrohlich, kein Wasser mehr gefunden. Und sie haben Elisa um Rot gefragt. Und Elisa gibt ihnen die Anweisung, die eben wieder zu tun hat mit dem Vorgehen auch von Peter Spüler. Denkt gross und handelt klein. Denkt gross. Er sagt, denkt gross. Denkt nicht gross von euch selber, aber denkt gross von Gott. Denn Gott wird euch helfen. Gott wird euch retten. Und Gott wird noch mehr machen für euch. Denn er sagt, aber das ist noch nicht alles, fuhr Elisa fort. Der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Der Elisa sagt, Gott wird noch mehr machen. Er wird euch nicht nur mit Wasser versorgen. Er wird euch nicht nur aus dieser Patsche helfen, er wird noch mehr machen. Er wird euch einen Sieg schenken, der überwältigend ist. Und wie der Sieg aussieht, das schmückt er so aus mit den Bildern von diesen schönen, befestigten Städten, die sie einnehmen werden. Von diesen wertvollen Bäumen, die sie fällen, von diesen Äckern, die sie dann zuschütten werden. Das sind eigentlich alles Bilder, natürlich ein bisschen in der jetzigen, momentanen, weltpolitischen Situation, die ein bisschen komisch tönen, aber letztendlich sind es Bilder vom Sieg. Und sollen eben sagen, denkt gross von Gott. Und ich glaube, das will die Geschichte uns auch sagen. Dass wir gross von Gott sollen denken. Denn wenn wir mehr mit und von Gott in unserem Leben erleben wollen, dann müssen wir gross denken von ihm. Wenn wir wollen, dass Gott zu uns redet, in verschiedensten Situationen, je nachdem beim Autofahren, müssen wir gross von Gott denken, dass er das macht und kann. Wenn man Gottes Gegenwart intensiver will spüren, muss man gross von Gott denken. Wenn man noch mehr von der Gnade von Jesus will bestimmt sein in seinem Leben und denken, muss man gross von Gott und von Jesus denken. Wenn Gottes Reich mehr soll entstehen und sichtbarer werden in unserem Leben, muss man gross von Gott denken. Wenn man mehr von und mit Gott möchte erleben, muss man gross von Gott denken. Und man muss klein anfangen. Das ist der zweite Teil der Anweisung, die Elisa den drei Königen gegeben hat. Sie mussten klein anfangen und das heisst, sie mussten anfangen, Löcher graben. Hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird zwar kein Wind aufkommen und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Das ganze Heer hat also müssen anfangen, Löcher graben. Löcher graben. In einem staubtrockenen Tal, in einer Gegend, wo es kaum einmal regnet, ohne dass irgendwie ein Anzeichen da gewesen wäre und gekommen wäre von Regen und überhaupt mit der Aussage, es wird gar nicht regnen. Und trotzdem haben sie sollen dabei glauben, dass Gott das ganze Tal mit Wasser füllen wird. Und das bedeutet gross denken. Und klein anfangen. Sie haben klein anfangen und kleine Löcher vergraben, damit Gott die Löcher hätte füllen mit lebensrettendem Wasser und damit es hätte arrangieren können, dass durch das Spiegeln von dem Wasser die Moabiter in die Irre geleitet worden sind und dass sie nachher können überwältigen. Also Gott hat etwas Grosses versprochen. Und sie mussten klein anfangen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott liebt. Weil er nämlich grosse Sachen aber auch klein anfängt. Gott liebt es, klein anzufangen. Unser Gott fängt gern klein an. Wenn man sich überlegt, das Universum ist geschaffen durch ein kleines Wort. In Hebräisch ist nur ein Wort. Es soll entstehen. Ein Wort. Der Rettungsplan nach dem Sündenfall, wo Gott ausgedacht hat, der hat angefangen mit einer Person, mit dem Abraham. Ganz klein. Gott hat sich ein kleines Volk erwählt. Kein grosses Volk. Er hat sich extra ein kleines Volk auserwählt, um der Menschheit zu zeigen, wie er sich das Zusammenleben mit uns Menschen vorstellt. Jesus ist als kleines Kind auf die Welt gekommen, um die Welt zu retten und das Böse zu besiegen. Klein angefangen. Jesus hat eine kleine Gruppe von Leuten ausgesucht, von 12 Männchen, um sein Reich auf dieser Erde anzufangen. Gott liebt es, klein anzufangen. Und es ist immer so, dort, wo Gott Grosses wirkt, fängt es oft im Kleinen an. Es kann zum Beispiel sein, eine Familie, eine Verwandtschaft, wo die Leute Stück für Stück zum Glauben kommen. Eine Familie, eine Verwandtschaft mit vielen gläubigen Leuten, die Jesus nachfolgen und dienen. Und angefangen hat es, dass ein Kind zum Glauben gekommen ist. Ganz klein und dann das Nächste und das Nächste. Und am Schluss ist es eine Riesenfamilie, die aus gläubigen Menschen besteht und wo viel Segen daraus entsteht. Oder der Sturz von der Berliner Mauer. Sagen viele, hat angefangen mit Gebet. Im Kleinen. Eine riesige politische Umwälzung. Im Kleinen angefangen. Gott liebt es, klein anzufangen. Und wir sind ja auch Teil von einem Werk, das klein angefangen hat. Der Spittler hat klein angefangen. Auf Krishona. Mit einer Kille, die man eigentlich für nichts mehr brauchen konnte. Und nachher ist daraus ein Werk entstanden, das Missionare und Pastoren ausgesendet hat in alle Welt, in alle Werke. Oder wir als Gemeinde Schweiz, es hat angefangen in Mattwil im Thurgau, in einem Dorf mit 350 Einwohnern. Ich weiss, wo das ist. Oder? Das ist jenseits, wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen. Es ist nicht, wo eine Stadt ist. Es ist mitten auf dem Land. Es ist in einem Dreieck von grösseren Orten. Und man fragt sich doch, wieso fängt man denn genau dort an mit der Gemeindearbeit von Krishona? Aber es ist so. Gott liebt es, klein anzufangen. An einem kleinen Ort. Und es entsteht ein Gemeindeverband von 100 Gemeinden in der ganzen Schweiz. Gott liebt es, klein anzufangen. Und er liebt es eben auch, wenn wir klein anfangen. Und das ist etwas Entlastendes. Das ist doch motivierend, dass man wissen darf, hey, ich darf klein anfangen. Das bedeutet, wenn ich Gott begegnen möchte, dann muss ich kein geistlicher Überflieger sein. Das kann klein anfangen. Das heisst, um Jesus nachzufolgen, da musst du nicht permanent in Schuhen unterwegs sein, in Geistlichen, wo die drei Nummern zu gross sind. Das muss gar nicht sein. Das kannst du in kleinen Schritten machen. Gott liebt dich, auch wenn du nicht irgendein Megaprojekt am Laufen hast. Du kannst ganz ein unscheinbares Leben führen. Du bist trotzdem von Gott geliebt. Wenn du Erlebnisse im Gebet machen willst, musst du nicht ein Dauerbeter sein, oder? Wo beständig auf den Knien rumrutscht. Das ist nicht nötig. Das muss nicht sein. Du kannst gleich etwas erleben im Gebet. Um Gottes Mitarbeiter zu sein, musst du nicht drei Reifenschritt-Prozess übergummt haben, damit er dich brauchen kann. Gott liebt es, im Kleinen anzufangen. Und darum, um mehr mit Gott und von Gott zu erleben, kann man im Kleinen anfangen. Mit kleinem Glauben beten. Auch mit Zweifel Jesus nachfolgen. Auch mit Angst Schritt machen. Auch mit wenig Erfahrung neuem mitschaffen. Denn Gott selber liebt es ja klein anzufangen. Und darum liebt es auch, wenn wir klein anfangen. Und wenn man das glaubt, dann möchte man natürlich wissen, wo das Gott klein anfangen wird mit mir und etwas Grosses daraus machen möchte. Das ist automatisch. Wenn du gross von Gott denkst, dann fragst du dich, wo möchte er im Kleinen mit mir anfangen? Und diese Sichtweise, die hat jetzt zum Beispiel der Joram absolut nicht gehabt. Also die Könige von Israel sind ja nicht so die geistlichen Überflieger gewesen und der Joram erst recht nicht. Der hat die Sicht nicht gehabt. Er hat gross von sich gedacht. Er hat nicht gross von Gott gedacht, aber von sich hat er gross gedacht. Er hat gedacht, er hat ein grosses Land und darum hat er Anspruch, dass andere ihm Tribut zahlen. Er hat gross gedacht von seinen Plänen, oder, die er hier hatte, mit dieser Route, die er gewählt hat. Er hat gross gedacht von seinem Herr, wo er davon ausgegangen ist. Ja, der Umweg und das Gelände, das macht meinem Herr ganz sicher nichts aus. Er hat gross gedacht vom Glück, das er immer verfolgt hat. Er denkt, ich werde dort schon Wasser finden. Und er hat gross gedacht von dem Bündnis, wo er eingegangen ist mit den anderen Königen. Und gelandet ist er in der Wüste. Ohne Wasser. In der Sackgasse. Ohne Ausweg. Und an diesem Ort hat er angefangen, Gott Vorwürfe zu machen. Da, wo er ganz klein geworden ist, weil alle Wasserlöcher kein Wasser hatten, hat er angefangen, Gott grosse Vorwürfe zu machen. Hätten wir nur diesen Feldzug nie unternommen, klagte der König von Israel. Bestimmt hat der Herr uns in eine Falle gelockt und will uns nun dem König von Moab ausliefern. Also für den Joram war ganz klar, wer dort schuld ist. Es ist Gott, der schuld ist. Weil er hat ja so einen genialen Plan gehabt. Und dieser Plan hat ja Gott müssen unterstützen. Es ist ja gar nicht anders denkbar. Aber Gott muss nicht und hat nicht. Kennst du vielleicht auch so Situationen? Du hast den besten Weg gefunden und Gott bestätigt den Weg irgendwie nicht. Du hast eine geniale Lösung und Gott lässt dich ins Leere laufen mit dieser Lösung, die du da dir ausgedacht hast. Oder du hast vielleicht Gott atemberaubende Vorschläge gemacht und er interessiert sich einfach nicht dafür und ist ihm einfach gleich. Machst du denn Gott Vorwürfe wie der Joram? Oder die Steigerungsform ist aber noch die, sich selber ein Bein zu stellen, wie der Joram, und dann Gott dafür verantwortlich machen. Zum Beispiel, weil der beste Weg halt einfach leider ein Umweg ist. Die beste Lösung eine Schnapsidee oder die geniale Lösung und Vorschläge, die du gemacht hast, eigentlich eine gottlose Geschichte ist. Wenn man das so macht, dann ist das genau das Gegenteil von klein anfangen. Klein anfangen, fängt nicht damit an, Gott Vorwürfe zu machen, weil noch nichts Grosses entstanden ist, sondern es fängt damit an, sich zu fragen, was möchte denn Gott? Wo möchte er anfangen? Und genau das hat der Josaphat eben gemacht. Er hat sofort vorgeschlagen, dass man Gott soll fragen, was er denn in dieser Situation möchte. Und er sagt, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen könnten? Doch, antwortete ein Diener des Königs von Israel, Elisa, der Sohn Schaphats, ist hier. Er war seinerzeit der Diener Elias. Dann ist er ein echter Prophet, sagte Josaphat. Und sogleich gingen er, der König von Israel, und der König von Edom zu Elisa. Der Josaphat hat sich nicht damit aufgehalten, irgendeinen Schuldigen zu finden für diese Situation. Er wollte Gott fragen, was er möchte. Auch nicht zuallererst, aber immerhin nachträglich sind sie auf die Idee gekommen. Die drei Könige sind zum Elisa gegangen und haben ihn um Rot gefragt. Wenn man sich das so vorstellt, oder? Die drei Könige dackeln hier ab und so. Das ganze Heer bleibt zurück. Und es war offensichtlich für alle, der clevere Plan, der ist in die Hose gegangen. Das funktioniert nicht. Selber haben sie nicht mehr weiter gewusst. Jetzt hat nur noch Gott können sie aus dieser Patsche rausretten. Das ganze Heer war gespannt, was man jetzt echt machen müsste. Und sie kommen zurück mit der Anweisung, dass sie sollen Löcher graben. Sie sollen Löcher graben. Könnt ihr euch vorstellen, die drei gehen weg und kommen nachher vielleicht ein, zwei Tage zurück. mit der Anweisung, aus dem Tiefbau Löcher zu graben. Das war sicher sehr demütigend für die drei. Die haben nicht mehr gut ausgesehen. Aber die Situation hat allen etwas gezeigt. Sie hat nämlich gezeigt, was Menschen ausmacht, die gross von Gott denken und klein anfangen möchten. Sie gehen zu Gott und lassen Gott nicht kommen. Menschen, die... Menschen, die etwas von Gott erwarten, Grosses von ihm erwarten und bereit sind, klein anzufangen, die lassen Gott nicht kommen, sondern sie gehen zu Gott. Sie suchen Gott. Sie suchen Gott und wenn ihn nach seinem Willen fragen, sie suchen Gott und wenn ihn um Schutz bitten, sie suchen Gott und wenn Hilfe von ihm überkommen, sie wollen neue Kraft bei ihm schöpfen, indem sie ihn suchen. Sie wollen etwas empfangen. Aber im Leben von vielen Menschen sieht es oft gerade umgekehrt aus. Sie gehen nicht und suchen Gott und gehen zu Gott, sondern sie lassen Gott kommen. So wie es heute eben normal ist. Man lässt kommen. Beim Pizza-Lieferdienst, Reparaturservice, Postbote. Man lässt kommen. Und Leute, die diese Perspektive haben, die kennt man zum Beispiel an ihrem Gebet. Die beten dann in dem Sinn, Herr, segne, was ich vorhabe, anstatt, Herr, zeig mir, was du segnen möchtest. Das sind zweierlei Paar Schuhe. Oder man erkennt sie an ihrem Verhalten. Sie manövrieren sich in eine Sackgasse, entweder mit Cleverness oder halt irgendwie kopflos. Und dann muss Gott kommen und Probleme lösen. Also, in meinem Leben sieht es etwa einmal so aus. Oder? Gott muss kommen. Man stellt sich selber bei, so wie die Könige, oder? Hat eine super Idee gehabt, umgesetzt und nachher ist alles in die Hose gegangen. Und dann, im Selbstmitleid, klagt man Gott an. Ein typischer Vertreter von dieser Gattung Menschen, die eben Gott holen und nicht zu ihm gehen, das wäre eigentlich der Joram gewesen. Und es ist erstaunlich, dass die drei Könige zum Elisa gegangen sind. Wenn man nämlich die Geschichte so liest und den Groove drin hat, oder, wie das so vor sich geht, dann wäre die normale Reaktion eigentlich gewesen, dass sie einen Diener geschickt haben, um den Elisa zu holen. Aber es ist gerade umgekehrt. Sie gehen und suchen Gott bei einem Besuch beim Elisa. Und das zeigt etwas, was Gott eben möchte von uns, was Gottes Wunsch ist. Gottes Wunsch ist, dass wir zu ihm kommen, wenn wir etwas empfangen. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass so oft in der Bibel steht, komm, kommet, komm. Zum Beispiel in Matthäus, ja, ich habe ein paar einmal rausgesucht. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus hat gesagt, kommet her zu mir. Er hat nicht gesagt, ich will zu euch kommen. Hat er auch gemacht, aber die Aufforderung ist, kommet zu mir. Oder ein anderes, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber da sagt Jesus, wer möchte mehr erleben mit Gott, wer durstig ist nach geistlichem Wasser, nach Wirken von Gott, der soll zu mir kommen und wird das überkommen. Oder als drittes, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Da sagt der Petrus, kommt zu Jesus, lasst euch zu Jesus rufen, er ist der kostbare Stein. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, um zu empfangen bei ihm, dass er uns segnen kann, dass er uns beschenken kann, dass er uns retten kann. Und im Fall von diesen drei Königen hat es so ausgesehen, dass sie müssen Löcher graben mussten, damit Gott sie können mit Wasser füllen konnte. Ohne, dass es geregnet hat. ohne Vorboten von Regen, mit Wasser aus einem entlegenen Tal, wo dann in das Tal hineingeflossen ist. Aber es war wichtig, dass sie die Löcher gegrabt haben. Die Löcher waren existenziell. Kleine Gruben, kleine Löcher. Sie hatten keine Backen dabei und vermutlich auch keine Schaufeln. Also das waren keine Mordslöcher. Aber es waren Löcher. Und die waren wichtig. Hätten sie die Löcher nicht gegraben, wäre das ganze Wasser abgeflossen. Und sie hatten überhaupt nichts gehabt. Also die mussten einen kleinen Schritt machen und Löcher graben. Und ich glaube, das ist es auch in unserem Leben. Wir müssen auch Löcher graben. Unsere kleinen Schritte, das bedeutet auch Löcher zu graben. Denn Gott schenkt Regen, aber das Löcher graben ist an uns. Der Regen schenkt Gott und die Löcher müssen wir machen. Die Löcher, das ist das, was in unseren Möglichkeiten steht. Das sind Sachen, die alltäglich sind. Und der Regen, das ist das, wo der Heilige Geist wirkt, wo Gott wirkt, wo wir gar nicht können. Gott schenkt den Regen. Die Löcher müssen wir graben. Einmal im Kleinen Löcher graben. Das kann zum Beispiel heissen, ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein, durch das Gott eben kann reden. Das kann sein, ein kurzes Gebet zu schwätzen für jemanden, wo eigentlich jeder von uns kann. Und Gott kann etwas Grosses daraus entstehen lassen. Oder es heisst, eine Andacht vorbereiten. Eine kurze Andacht. Einen geistlichen Impuls. Und Gott kann reden. Es kann bedeuten, von Jesus zu erzählen, auf die Art und Weise, wie es mir jetzt eben gerade möglich ist, oder auf die Art, oder mit den Schuhen, wo ich halt unterwegs bin. Und der Heilige Geist kann Menschen die Augen öffnen. Es kann bedeuten, einen kleinen Besuch zu machen, einen kurzen Besuch zu machen bei einer Person und gar nicht viel Wort verlieren, weil man keine grossen Worte machen kann oder nicht findet. Und trotzdem kann Gott jemanden ermutigen. Es kann ein kleiner Dienst sein, den man macht zum Bau vom Reich Gottes. Es kann eine kleine Spende sein, die Gott braucht, um etwas Grosses zu bewirken. Es kann ein Gespräch sein, das man anbietet, wo noch die Möglichkeit da ist, dass Frieden entstehen kann. Oder man kann die Stille suchen. Und wir haben ja letzte Woche, am Samstag, haben wir ja als Gemeindeleitung Retretten gehabt, haben uns eben ein Loch gegraben im Wald. Und haben grilliert natürlich, das haben wir auch. Aber wir haben ein Loch gegraben im Wald, in dem, dass wir einfach Zeit genommen haben, dass Gott zu uns reden kann. Das können wir, oder? Dass Gott redet, können wir nicht machen. Aber wenigstens ein Loch graben und eine Möglichkeit schaffen, dass Gott reden kann. Und Gott hat geredet. In einer Zeit, wo wir uns fokussiert haben und überhaupt nichts da haben und eigentlich auch nichts, keine Pläne geschmiedet und nichts denkt, sondern wo wir einfach offen gewesen sind. Und Gott hat uns eine Lösung geschenkt für, an Orten, wo wir bis jetzt blockiert gewesen sind. Löcher graben bedeutet, das Kleine zu machen, wo wir können, und Gott regnen zu lassen, dort, wo wir eben nicht können. Das ist ja an Haufen Orten der Fall. Aber an Haufen Orten können wir die Schaufeln nehmen und kleine Löcher anfangen graben. Und dort, wo wir die Löcher graben, dort wird es so sein, dass wir früher oder später erleben, dass wir mehr von Gott und von seinem Wirken erfahren dürfen in unserem Leben. Und die Frage ist eigentlich jetzt, in welchem Tal befindest du dich? In welchem Tal solltest du anfangen, Löcher zu graben? Ist das vielleicht bei dir in der Familie? Ist das in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde? Wo ist es dran, ganz klein anzufangen und einmal probieren, ein Loch zu graben? Und was sind das für Löcher? Wie heissen die Löcher, wo du graben musst? Dann wollen wir ein bisschen nachdenken. bevor wir dann in eine Lobpreiszeit hineingehen, wo wir uns gegenseitig auch ermutigen, gross von Gott zu denken. Zuerst einmal uns überlegen und vielleicht auch mal sagen, Herr, ich bin offen, zeig du mir, wo mein Loch ist, wo ich die nächste Woche anfangen sollte.